Ich kann mich jetzt auch relativ kurz fassen, es dauert nicht noch eine Stunde, weil dieser ganze linke Antisemitismus sich im Grunde eins zu eins an den Antizionismus des Ostblocks und vor allem Moskaus drangehängt hat. Das hat ja Rosemarie schon erwähnt. Und wir gehen jetzt nochmal darauf ein, wie das in der DDR aussah. Nochmal dieser Punkt Umbenennung des Nationalsozialismus in Faschismus. Und der Faschismus, da wurde im Grunde in der Folgezeit alles drunter subsumiert, was irgendwie nicht kommunistisch war. Heute früh hatte ich auch so eine Definition noch, chauvinistisch, reaktionär, Imperialismus, alles unter Faschismus subsumiert, wir als Christen heute auch, wenn wir nicht in deren Diktion passen. Also Faschismus ist das große Feindbild, kann man alles drunter rechnen, was eben nicht ins eigene Denken passt. Und in der Logik des Ostblock-Denkens war es klar im Grunde, dass Israel hatte sich ja dem Westen zugewandt, fühlte sich als demokratischer Staat und nicht kommunistisch, und dass sich der Ostblock letztlich gegen Israel gewendet hat. Also in der Klassentheorie und dem Blockdenken war das völlig logisch. Und da war der Nationalsozialismus ein vom Finanzkapital installiertes Marionettenregime zur Unterdrückung der Arbeiterklasse, und dann war auch Israel eben ein Marionettenregime des Imperialismus. Und das deutsche Volk wurde in der DDR vielmehr als Opfer, als verführte Deutsche hingestellt, als Täter des Naziregimes. Auch das Volk war Opfer des Hitlerfaschismus, und die Hauptverfolgten des Hitlerfaschismus waren die Kommunisten, nicht die Juden. Es war also eine völlige Geschichtsverdrehung. Und natürlich vor dem Hintergrund, dass die Kommunisten und die kommunistische Regierung das Erbe dieser antifaschistischen Widerstandskämpfer für sich in Anspruch nahm und sich dort als die legitimierten Herrscher und vormalige Opfer fühlten und auch so präsentierten und damit ihre Herrschaft legitimierten. Enteignung der Juden war kein Thema, weil mit der Enteignung der Kapitalisten hatte die DDR-Führung die Ursachen von Faschismus und Antisemitismus nach deren Diktion mit der Wurzel ausgerottet. Genauso wie jetzt eben Israel wieder ein kapitalistisches Regime war. Und die ganze Verantwortung für den Nationalsozialismus wurde im Grunde an den Westen, an den westlichen Imperialismus, und der saß in Westdeutschland vor allem, abdelegiert. Keinerlei Schuldbewusstsein, keinerlei Schuldeingeständnis und keinerlei Aufarbeitung auch von Antisemitismus, Holocaust in der DDR. Diese Auseinandersetzung fand in der Bevölkerung nicht statt, und diese viel gepriesene Entnazifizierung, die in der DDR propagiert wurde, fand auch nur dort statt, wo es irgendwo dem Regime diente. Es wurden so NSDAP-Mitglieder aus der zweiten und dritten Reihe in diese sowjetischen Speziallager interniert, zusammen mit Großgrundbesitzern und Unternehmern, die man missliebig aus dem Weg schaffen wollte. Es war also ein großes Sammelsurium. Manche, die dort schon im KZ gesessen hatten, wurden wieder verhaftet, dort nochmal interniert. Also dieses Unrechtsregime wurde in einer Weise errichtet, dass jeder, der dieser neuen Regierung nicht in den Kram passte, wieder unter Druck kam und verfolgt wurde. Und es wurden auch Nazikader in führenden Funktionen, sowohl in der Wirtschaft als auch in der Politik und in der Armee, angeworben. Also Entnazifizierung fand nur dort statt, wo es dem Regime diente. Nicht umsonst war die NVA eine unglaublich brutale Armee, also auch innerhalb der Armee eine Hackordnung. Und ab 1950 nahmen auch die SED NSDAP-Mitglieder wieder auf. Wie habe ich mich jetzt vertan? Ja, da sind wir. Es fand also eine massive Geschichtsfälschung statt, In den Geschichtsbüchern, in Lehrbüchern, Gedenkstätten erschienen die Millionen Verfolgten des Naziregimes vor allem als die Verfolgten aller Nationen in Europa. Und dass sie Juden waren vor allem, wurde nahezu vollständig verschwiegen. Es kam so gut wie nicht vor. Und damit wurde natürlich auch diese von der Bevölkerung mitgetragene Deportation, Vertreibung, Enteignung, Reichspogromnacht und so weiter, wurde damit völlig verwischt. Ja, und die Mitschuld der Bevölkerung war überhaupt kein Thema. Judendeportationen wurden nicht thematisiert, nicht aufgearbeitet. Und der Holocaust war eben ein Verbrechen der Nazis neben vielen. Die Hauptverfolgten waren, wie gesagt, die Kommunisten. Und Antisemitismus wurde zum Beispiel als Ablenkungsideologie der Herrschenden zur Spaltung und Täuschung der Unterdrückten dargestellt. Also all solche Definitionen wurden erfunden, wo einem die Haare zu Berge stehen, um davon abzulenken. Ja, die Juden sollten kein Thema sein. Und es ging allein um die kommunistische Herrschaft und die waren die Verfolgten der Nazis und die stabilisierten jetzt ihre Herrschaft. Logischerweise lehnte das DDR-Regime dann jegliche Wiedergutmachung ab an jüdischen Unternehmern oder Organisationen oder an Israel. Und Diktion war, dass, wie gesagt, mit der Enteignung der Kapitalisten die SED die beste Wiedergutmachung geleistet hatte, die man überhaupt nur leisten kann. Das war also die Entschuldigung bzw. die Rechtfertigung dafür. Arisierte jüdische Betriebe wurden in Volkseigentum übergeführt und es gab also keinerlei Veranlassung für das neue Regime, an jüdische Kapitalisten oder deren Erben irgendwelche Entschädigungen zu zahlen. Holocaust-Überlebende oder überhaupt Opfer des Naziregimes erhielten eine Rente in der DDR, aber die für Holocaust-Überlebende, also für jüdische Holocaust-Überlebende, war deutlich geringer als die für die antifaschistischen Widerstandskämpfer. Also da gab es zwei Klassen sozusagen. Und die jüdischen Überlebenden waren Verfolgte des Naziregimes zweiter Klasse. Paul Merker war ein Mitglied im Politbüro und Zentralkomitee der SED und der spürte eine tiefe Betroffenheit über das Unrecht der Juden, was nach dem Krieg ja auch erst herauskam vielerorts. Ja, vieles blieb ja wirklich unter der Decke, sowieso auch im Osten, so wie auch im Westen. Und er sprach sich dann für die Rückgabe jüdischen Eigentums aus und für Entschädigungszahlung. Und er wurde dafür als Volksverräter gebrandmarkt, wurde zu 8 Jahren Zuchthaus verurteilt, wegen Ausplünderung des schaffenden deutschen Volkes zugunsten jüdischer Monopolkapitalisten. Also all solche Propagandabegriffe, damit wälzte man die Schuld weg von sich, also Verfolgte und Nazis gab es, die Nazitäter saßen allein in Westdeutschland. Es kam dann im Zuge der stalinischen Parteisäuberungen im ganzen Ostblock ab 1948 zu einer antisemitischen Welle. Im Zuge dieser Parteisäuberung wurden überall im Ostblock die Parteifunktionäre überprüft und alles, was da nicht ganz hundertprozentig loyal erschien, wurde als Verräter, Agenten, Spione ausgeschlossen oder ins Gefängnis gebracht oder ins Arbeitslager. Es wurden auch Hunderte umgebracht. Und das war halt stalinische Manier, hatten wir ja schon. Ja, auch im Ostblock dann die Parteien und das kommunistische Regime zu säubern. Und es gab 1952 einen Schauprozess für den ehemaligen Generalsekretär der kommunistischen Partei in der Tschechei oder Tschechoslowakei, Rudolf Slansky. Und er wurde dort zusammen mit 10 weiteren Angeklagten, die auch fast alle jüdischer Herkunft waren, wegen zionistisch-imperialistischer Agententätigkeit zum Tode verurteilt. Um dieselbe Zeit wurde eine Verschwörung von Ärzten im Kreml aufgedeckt oder irgendwie inszeniert. Und auch diese Ärzte, die dort verurteilt wurden, waren fast alle jüdischer Abstammung. Es kam also eine wirkliche antisemitische Welle über den ganzen Ostblock, und die DDR hat sich damit auch mächtig hervorgetan, indem zu dieser Zeit jüdische Bürger in der DDR kontrolliert, bespitzelt, die jüdischen Gemeinden ausgeforscht wurden, die Kaderakten von Parteimitgliedern jüdischer Abstammung kontrolliert wurden. Es wurden zahlreiche jüdische Angestellte entlassen und jüdische Gemeinden kontrolliert, die Büros durchsucht, Listen der Mitglieder verlangt und so weiter. Daraufhin begann eine große Fluchtwelle wiederum aus der DDR von jüdischen Bürgern, und im Laufe der 40 Jahre sind dann etwa 20.000 Überlebende des Holocaust aus der DDR geflohen. Am Ende hatte die jüdische Gemeinde in der DDR noch etwa 600 Mitglieder. Nicht nur nach Palästina, wenn sie konnten auch woanders hin, aber die meisten schon. Also vor 61 natürlich, die meisten, dann ging es ja nicht mehr her, logisch. Moment. Jetzt bin ich wieder verrutscht. Ja, hier sind wir. Wie von Rosemarie bereits gesagt, rüstete vor allem die DDR zusammen mit Moskau die arabische Front gegen Israel auf. Und damit setzte die DDR auch diese Bündnisse eigentlich mit islamischen Regimen fort, die ja schon Hitler eingegangen war mit dem Großmufti von Jerusalem. Ihr kennt wahrscheinlich die Geschichten mittlerweile. Und sie machten sich eins, verbanden sich mit diesen arabisch-kommunistischen Regimen, vor allem in Libyen, Syrien, Ägypten und im Südjemen. Da waren so die Standpunkte, wo der Osten eben Einfluss gewinnen wollte. Aber es hat auch kein anderer Ostblockstaat die PLO unter Arafat so unterstützt wie die DDR mit Waffenlieferungen und mit Propaganda und antizionistischer Politik. Und Yasser Arafat, der war so quasi ständiger Gast in Ostberlin. Also das Gesicht tauchte ständig und überall auf. Und er wurde, und die PLO wurde also diplomatisch, finanziell und militärisch aufgerüstet. Es gab eine unglaubliche zionistische Propaganda. Ich muss mal gucken, ob ich irgendwas übersehen habe. Ja. Ich muss nochmal zurück. Ja. Ich kann mich an Wandzeitungen erinnern, die hingen da immer in den Klassenzimmern, wo irgendwelche politische Propaganda drauf war. Wer nicht weiß, was das ist, lässt sich das mal von jemandem erklären. Und zwar irgendwelche Gruselgestalten mit Gasmasken. Und daneben waren die Palästinenser mit ihren Tüchern da um den Kopf. Und die, also so wurden die israelischen Soldaten dargestellt, mit Gasmasken als der Aggressor. Und das war insofern irgendwie auffällig, weil ich kann mich kaum an andere Bilder erinnern, die dort hingen, weil das war sowieso immer dasselbe. Aber diese Gruselgestalten, die sind mir irgendwo hängen geblieben, auch als was wo uns das Gefühl, irgendwas stimmt hier nicht, ja. Weil dieses Palästinensertuch, das war auch in der DDR unter Jugendlichen Kult, und unsere Soldaten der Nationalen Volksarmee wurden natürlich nie mit Gasmasken dargestellt, sondern als entschlossene Verteidiger von Frieden und Sozialismus und nicht als gruselige Gestalten. Also das war so Teil dieser Propaganda, und es gibt also wirklich ganze Sammlungen von Zitaten des Neuen Deutschland, das war die Parteizeitung, mit Schlagwörtern gegen Israel und Überschriften, um diesen Aggressorstaat Israel zu geißeln. Und Israel wurde wirklich als das imperialistische Böse nahezu dämonisiert. In dieser Blocklogik des internationalen weltweiten Klassenkonflikts des Imperialismus gegen die Völker, Speerspitze des Imperialismus war Israel, Aggressorstaat, der internationale Zionismus als Organisationssystem der jüdischen Bourgeoisie und der israelischen Finanzoligarchie, Brückenkopf des Weltimperialismus gegen die arabischen Völker, also all diese Schlagwörter, und es wurde permanent wiederholt, ja, um das in den Köpfen festzusetzen. Nach dem Sechstagekrieg wurde auch in der DDR dann der Staat Israel mit letztlich der Wehrmacht und Nazi-Deutschland gleichgesetzt. Zitat von Walter Ulbricht, die israelische Wehrmacht hat ein Massenpogrom gegen die arabische Welt verübt. Und im Libanon-Krieg hieß es, Israel betreibt die Endlösung der Palästina-Frage. Zionismus wurde mit Faschismus und Rassismus gleichgesetzt, wie wir das schon gehört haben. Ja, das hatte ich schon. Also diese Verbindung mit der arabischen Welt, diese Unterstützung der PLO, diese wiederum Verbindung mit, auch wenn die PLO kein islamisches Regime war, sondern eigentlich so eine kommunistische Vereinigung eigentlich, aber diese Verbindung mit der arabischen Welt wurde da irgendwo fortgesetzt und dort wollen wir nachher auch reingehen. Nochmal kurz zur Wurzel des Marxismus, des Ganzen. Marx war ja jüdischer Abstammung, hat auf sein Judesein keinerlei Wert gelegt. Und es gibt ein paar Schriften, wo er sich dazu geäußert hat, unter anderem, also das bekannteste ist diese Schrift hier zur Judenfrage. Da nimmt er Stellung zu irgendwelchen Äußerungen, die ein Bruno Bauer getan hat. Es ist nicht so ganz klar, er zitiert ihn die ganze Zeit, es ist nicht ganz klar, ob er den nur zustimmt oder nur zitiert oder ablehnend. Man kann es auf alle Fälle antisemitisch ausschlachten, aber Fakt ist für Marx natürlich eins. Weder Juden noch Christen haben irgendeinen Anspruch auf irgendwelche Rechte oder Sonderrechte in einem Staat, sondern sie haben in einem Staat, in einem, der sich Staat nennt, nach kommunistischer Doktrin, einfach nur Staatsbürger zu sein. Wenn sie denn noch Juden oder Christen oder was auch immer sein sollen, dann können sie das irgendwo privat in einer Ecke, aber ganz bestimmt nicht irgendwelche Ansprüche anmelden. Und von daher haben sie sich, wie jeder andere, von ihrer Religion zu emanzipieren und keinerlei Rechte einzufordern. Und die Zielsetzung war natürlich die Eliminierung der Religion und wie wir das hier lesen können, muss der Staat bis zur Aufhebung der Religion, bis zur Vernichtung der Religion fortgehen, so wie er zur Aufhebung des Privateigentums, zur progressiven Steuer, wie er zur Aufhebung des Lebens und bis zur Guillotine fortgeht. Also ganz klares Votum für die Eliminierung jeglicher Religion. Und damit war natürlich klar, dass das als Basis für eine kommunistische Diktion gegenüber einem Staat Israel überhaupt nicht sein konnte, dass dem ein eigener Staat zugestanden wird und von vornherein da also ein Strich gezogen werden musste, ein Volk, das sich auf seine Religion beruft und dann noch einen eigenen Staat einfordert, konnte gar nicht sein. Also da hatten sie hier schon in Marx eine gute Vorlage und alles andere ergab dann, wie gesagt, die Ost-West-Problematik. Diese Erklärung, dieses Schuldbekenntnis der aller Fraktionen der ersten frei gewählten Volkskammer der DDR nach dem Fall der Mauer 1990 umreißt die Schuld gegenüber Israel, der DDR gegenüber Israel, sehr berührend, finde ich. Und damit schließe ich. Das erste frei gewählte Parlament der DDR bekennt sich im Namen der Bürgerinnen und Bürger dieses Landes zur Mitverantwortung für Demütigung, Vertreibung, Ermordung jüdischer Frauen, Männer und Kinder. Wir empfinden Trauer und Scham und bekennen uns zu dieser Last der deutschen Geschichte. Wir bitten die Juden in aller Welt um Verzeihung. Wir bitten das Volk Israel um Verzeihung für Heuchelei und Feindseligkeit der offiziellen DDR-Politik gegenüber dem Staat Israel und für die Verfolgung und Entwürdigung jüdischer Mitbürger auch nach 1945 in unserem Lande. Wir erklären alles uns Mögliche zur Heilung der seelischen und körperlichen Leiden der Überlebenden beitragen zu wollen und für eine gerechte Entschädigung materieller Verluste einzustehen.
um wirklich umkehren zu können, brauchen wir nochmal die Perspektive des Wortes Gottes. Ich brauche nochmal die Folie von vorhin, von mir. Denn in Jesaja 49 wird uns so klar die Aufgabe der Nationen im Verhältnis zu Israel aufgedeckt. Da heißt es, so spricht der Herr, Herr, siehe, ich werde meine Hand zu den Nationen hin erheben und zu den Völkern hin mein Feldzeichen aufrichten. Und sie werden deine Söhne auf den Armen bringen und deine Töchter werden auf der Schulter getragen werden. Und Könige werden deine Betreuer sein und ihre Fürstinnen deine Ammen. Sie werden sich vor dir niederwerfen mit dem Gesicht zur Erde und den Staub deiner Füße lecken. Da wirst du erkennen, dass ich der Herr bin, die auf mich hoffen, werden nicht beschämt werden. Und das Wort Gottes sagt im Grunde genommen, dass Könige, Staatsoberhäupter sich beugen werden vor Israel. Und wisst ihr, als im Westen haben wir ja begonnen, uns zu beugen, durch die Wiedergutmachung, da wurde Verantwortung genommen für den Holocaust und unsere Regierung hat Verantwortung übernommen. Es ist aber mit Wiedergutmachungszahlen nicht immer automatisch eine Herzensbuße verbunden. Und Gott ist es immer, um das Herz zu tun. Gott offenbart, was im Herzen ist und er offenbart es durch Israel. Je höher Gott Israel seit 1948 erhebt, desto mehr wird der Stolz der Herzen insgesamt offenbar. Und Gottes Ordnung für die Nationen ist, er hat eine Ordnung gegeben, die lautet, Israel ist der erstgeborene Sohn. Und in dieser Ordnung sind die nachfolgenden Nationen untergeordnet und haben eine Aufgabe, Israel in seiner Berufung und in seiner Sendung zu unterstützen und ihm zu dienen. Das erfordert aber Demut von den anderen Nationen. Und Gott entlarvt Selbstgerechtigkeit und Stolz, indem er wie eine Richtschnur Israel setzt. Und es geht letztendlich jetzt nicht nur darum, dass wir uns von falschen Gedankengebäuden abwenden oder von falschen Begründungen, die man gebracht hat für den israelisch-palästinensischen Konflikt. Es geht um die Herzensumkehr. Gott ist es immer, ums Herz zu schaffen. Es braucht das neue Herz und das ist ein Gnadenwirken Gottes an uns und an allen, die ihre Schuld bekennen und sich vor ihm demütigen. Und deswegen, weil uns Gott das offenbart hat, als seine Kinder, dass er gesagt hat, ich will euch doch ein neues Herz schenken und ich will das tun, ich will einen neuen Geist in euch geben. Ja, Hesekiel 36. Das ist ja die Jahreslosung. Das ist Gottes Verlangen. Deswegen wollen wir auf diesen Ruf Gottes eingehen. Und wir werden jetzt eine Zeit haben, wo wir einfach mal noch ein Musikstück hören und wo ihr in Ruhe vor Gott sein könnt. Und danach möchten wir zusammen mit euch in ein Bußbekenntnis hineingehen, dass wir zusammen sprechen wollen, um vor Gott das nochmal zusammenzufassen und uns stellvertretend hineinzustellen für unser ganzes Volk, Ost und West, in diesen Riss, um mal gemeinsam auch jetzt das, was auch alles nach dem Krieg war, vor Gott zu bringen und uns loszusagen und dann hinzuwenden. Wir werden in drei Schritten das vollziehen, in dem Bekennen, in dem Lossagen und in der Hinwendung. Aber jetzt ist erstmal ein Raum, wo ihr eure Herzen nochmal vor den Herrn halten könnt. Thank you.
Musik.